Hörenswertes, Ihr Podcast aus dem Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Herzlich willkommen bei Hörenswertes im Bistum Erfurt. Sommerzeit heißt für Erfurt auch Domstufenfestspielzeit. Ab dem 7. August werden wieder die Treppenstufen hoch zum Erfurter Dom 3 Wochen lang bespielt, und zwar dieses Jahr mit Jesus Christ Superstar, bekannt für die Musik von Andrew Lloyd Webber und den Text von Tim Rice. Über dieses Musical oder diese Rockoper spreche ich, Niklas Wagner, Leiter des Katholischen Forums im Land Thüringen, heute mit Bartholomäus Pakulski. Er ist Konzert- und Musiktheaterdramaturg am Theater Erfurt und für die Dramaturgie bei den Domstufenfestspielen in diesem Jahr verantwortlich. Herzlich willkommen, Herr Pakulski.
Schönen guten Morgen, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Ich habe jetzt vorhin gesagt, Musical bzw. Rockoper, macht es da eigentlich einen Unterschied? Bzw. was ist denn Jesus Christ Superstar jetzt eigentlich?
Schwierig zu sagen. Also man hat damals Ende der 60er, Anfang der 70er, als Tim Rice und Andrew Lloyd Webber das Stück komponierten bzw. konzipierten, das als ja Rockoper bezeichnet. Das war der erste Begriff, den sie tatsächlich dafür verwendet haben. Es war konzipiert eigentlich als Konzeptalbum auf einer Schallplatte. 2x50 Minuten. Und es sollte eben von vorne bis hinten, das ist jetzt, das muss man selber beurteilen, ob das geglückt ist oder nicht, eine Komposition sein, die aufeinander aufbaut. Eben Konzeptalbum so in der Art von Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, von den Beatles, ich glaube aus dem Jahr 66 war das. Dabei war es so, dass die Stücke nicht unbedingt aufeinander aufbauen, aber lose miteinander verbandelt sind. Mhm. Und so sollte das im Prinzip auch sein bei Jesus Christ Superstar. Und daraus ist dann eben diese Rockoper entstanden. Heute sagt man wahrscheinlich eher Musical dazu. Das ist der gängigere Begriff. Darunter können sich die Menschen, die Musical-affinen, eher etwas vorstellen als unter einer Rockoper. In den 60ern, Mitte der 60er, Ende der 60er, ist dieses Genre quasi entstanden mit Hair. Das war ein erstes Musical, eine erste Rockoper, die tatsächlich die Rockmusik in den Fokus stellte. Genau. Und das macht schon einen großen Unterschied. In Musicals ist es nämlich oftmals so, ich erzähle jetzt einfach mal ein bisschen.
Ja, bitte, gerne.
In Musicals ist es nämlich oftmals so, nicht immer, aber oftmals so, dass es verbindenden Text zwischen den einzelnen Musiknummern gibt. Und das gibt es eben bei einer Rockoper nicht unbedingt. Okay. Es war eben konzipiert für eine Schallplattenaufnahme. Es war anfangs gar nicht daran gedacht, es wurde gar nicht daran gedacht, dieses Stück auf die Bühne zu bringen. Es sollte erst mal zu einer Schallplattenpressung kommen. Und deswegen gibt es diese verbindenden Texte dazwischen nicht. Und deswegen passt eigentlich Rockoper ziemlich gut, auch wenn es mit Oper gar nicht so viel aufgrund des Genres, aufgrund der Musik gar nicht so viel zu tun hat.
Na, denke ich jetzt auch gerade an Anatevka, was hier vor 2 Jahren ja gegeben worden ist, was ja dann in der Hinsicht auch wieder anders ist. Da spielen ja diese verbindenden Texte, die Sie erwähnt haben, auch eine Rolle. Ja.
Bei Anatevka war es vor allem so, dass es war eigentlich ein Schauspiel oder ich würde es als Schauspiel bezeichnen mit Musik, okay. Weil die Gewichtung zwischen Text und gesungenen Text dann doch einen ziemlich großen Unterschied darstellt. Also die gesprochenen Texte nehmen da sehr viel Raum ein. Die Musik ist auch dabei. So.
Genau. Dann gehen wir mal wieder zurück zu Jesus Christ Superstar. Worum geht es da eigentlich in Kürze?
Ja, man könnte sagen, es sind im Prinzip die letzten 7 Tage Jesu auf Erden. Tatsächlich an die Karwoche, so heißt es, meine ich, an die Karwoche gebunden. Es fängt an einem Freitag an, es geht über den Samstag, dann den Palmsonntag bis eben zum Karfreitag. Und man bekommt die letzten Handlungen von Jesus mit. Man bekommt die letzten Stationen, die wichtigen Stationen, zum Beispiel das Abendmahl ist mit hineingeflochten. Dann der Verrat an Jesus zum Beispiel. Genau. Also eben die letzten 7 Tage vor der Kreuzigung. Aber eben nur bis zur Auferstehung. Und das ist das Interessante, die spielt bis auf die letzte Nummer, dieses Instrumental, spielt die Auferstehung gar keine Rolle.
Also das Stück endet quasi am Karfreitag, kann man das so sagen?
Genau, genau. Es ist dann eben noch diese letzte musikalische Nummer angeschlossen, wo, das muss man wissen, das kann man nachlesen. Da gibt es keine Hinweise in der Musik, um was es da geht. Mhm. Es ist aber im Prinzip eine Bibelstelle, wo es um die Grablegung geht.
Wie eng lehnen sich denn Weber und Rice an die Evangelientexte an, die ja diese eine Woche quasi berichten?
Ich sag mal, die Hauptgeschichte wird von den beiden schon aufgenommen. Also es gibt so ein paar Zusammenfügungen, nenne ich es jetzt mal, von Figuren, zum Beispiel was Maria Magdalena angeht. Da werden verschiedene Figuren in eine zusammengefügt, genau, die den Evangelien eigentlich gar nicht so entsprechen. Genau das jetzt mal als Beispiel genannt. Aber im Prinzip ist es weitestgehend die Erzählung aus den verschiedenen Evangelien. Die Evangelien in sich sind ja auch schon sehr unterschiedlich, bringen einen unterschiedlichen Fokus auf das Geschehen.
Teilweise auch unterschiedliche Abläufe.
Genau, genau. Das eine habe ich gerade nicht im Kopf, welches ist, beginnt mit der Geburt Jesu und es wird dann weitergeführt. Das andere ist, setzt den Fokus eher auf das Ende von Jesus. Ich glaube, das Johannesevangelium ist dann eher so, dass es auch, ich hoffe, das habe ich jetzt nicht durcheinander gewürfelt, das sieht den Tod von Jesu nicht als Ende negatives Ende der Geschichte, sondern eher als was Positives, was Aufstrebendes, so wie ich das verstanden habe.
Es wird auf jeden Fall, da sage ich mal so gedeutet, vor dem Hintergrund, dass es eben um Erhöhung auch geht.
Ja, um genau.
Die Erhöhung von Jesus, ja.
Ja, genau. Also das ist in sich, die vier Evangelien sind in sich ja schon nicht geschlossen. Genau, und mein Eindruck ist, dass man sich aus den verschiedenen Evangelien eben dem bedient, was einem wichtig ist für die eigene Handlung, das, was man selber ausdrücken wollte. Mhm. Und das ist bei den beiden, bei Weber und Rice, vor allem eine besondere Perspektive, die sie einnehmen, was so in den Evangelien nämlich nicht vorkommt. Und das ist der Unterschied. Ja. Sie nehmen eine bestimmte Perspektive ein, und zwar die von Judas. Mhm. Nach der Ouvertüre bekommt Judas sofort das Wort, beginnt über seine Zweifel zu singen im Prinzip. Und das finde ich ganz spannend. Judas ist eine Figur, die als Apostel in den Evangelien eigentlich gar nicht so gewichtig ist, die, wie ich finde, sehr aufgewertet wird, ob man das nun gut findet oder schlecht, von Tim Rice und Andrew Lloyd Webber. Und man bekommt viele Szenen eben aus dem Fokus, aus der Perspektive von Judas mitgeteilt. Genau, und der sieht, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ein ganz wichtiger Aspekt, der sieht Jesus als Mensch und gar nicht unbedingt als apotheotisch gesprochen, als irgendwie eine überhöhte, vielleicht gottesähnliche Figur, sondern der sieht ihn als Mensch mit seinen Fehlern, aber auch mit seinen Fähigkeiten. Und das ist ganz, ganz wichtig in diesem Stück überhaupt.
Das ist ja insofern auch interessant, weil Judas in der Tradition ja wirklich immer nur der Verräter ist. Ja. Und jetzt da im Jesus Christ Superstar ja doch eine sehr andere, zumindest in Anklängen auch positiv besetzte Rolle hat. Es gab ja dazu auch Proteste bei den ersten Aufführungen. Wenn wir mal auf die Entstehungsgeschichte schauen, jetzt so ein christliches, also mit einem christlichen Inhalt versehenes Musical oder eine Rockoper Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Wie stellt die sich denn da, diese Entstehungsgeschichte des Werks?
Ich fange mal hinten an.
Ja, gerne.
1973 war die Uraufführung und das war eine sehr, sehr spezielle Uraufführung. Das war eine skandalöse Aufführung tatsächlich. Wie ich ja gerade ausgeführt hatte, war es ja eigentlich gar nicht geplant, das szenisch umzusetzen. Mhm. Man hat sich eben aufgrund der hohen Schallplattenverkäufe doch dafür entschieden, das zu tun. Und das brauchte ein bisschen, das war ein Prozess, bis man dann auch den richtigen Regisseur fand, der das eben auf die Szene brachte. Und man muss sich vorstellen, das Stück lief in einem Theater, es wurde gespielt in einem Theater und draußen vor den Türen versammelten sich tatsächlich in Scharen verschiedene christliche, in Anführungszeichen, Gruppen, also wirklich allerlei Couleur, die das Stück extrem kritisierten. Die sagten, dass der, so wie sie ihn verstanden, biblische Jesus so gar nicht in dem Stück implementiert ist, sondern dass viele Dinge ausgelassen wurden, dass dieses Göttliche gar keine Rolle spielt, dass man die Auferstehung am Ende weglässt. Das war ein großes Sakrileg im Prinzip für die christlichen Gemeinden, die sich dann versammelten vor den Pforten des Theaters. Auf der anderen Seite gab es auch eine jüdische Gruppierung oder mehrere jüdische Gruppierungen, die kritisierten, dass die Priester sehr negativ dargestellt werden, dass es einen im Prinzip negativen Blick auf das Judentum gab in dem Stück. Genau, und das ist erstmal gar nicht gut angekommen. Ich meine, in Weißrussland oder in Bulgarien ist das Stück heute immer noch verboten. Man darf es nicht spielen. Aufgrund dieser religiösen Themen, die da angetastet werden, die vielleicht nicht in dem Sinne der Menschen oder der Politik oder der Kirche, wie auch immer, so ausgeführt werden, wie man es eigentlich erwarten würde in den verschiedenen Kreisen. Das ist quasi der inszenatorische Endpunkt, die Uraufführung,
genau, ja.
Dem dann auch ein Film folgte, 1973, der in Israel, meine ich, gedreht wurde. Angefangen hat das alles ja quasi Mitte der 1960er, als Tim Rice und Andrew Lloyd Webber zusammenkamen. Damals noch sehr junge Studenten, die aufeinander trafen, 65, und dann auch gleich ihr erstes Stück konzipierten. Geschrieben, das tatsächlich erst 2005 uraufgeführt wurde. Es folgte als zweites Stück ein relativ bekanntes über Joseph, also Josef. Mhm. Das war zumindest schon mal ein erster Schritt in eine Richtung. Sie waren beide, und sie sind es bis heute, gar nicht unbedingt religiös, sagen sie, also Tim Rice und Andrew Lloyd Webber. Ja. Aber sie merkten, dass diese religiösen Themen sie dann doch sehr ansprachen. Und ich weiß das über Tim Rice, dass er sich in seiner Jugend schon immer die Frage gestellt hatte, warum hat Pontius Pilatus eigentlich so agiert, so entschieden, wie er es tat damals? Warum hat er sich nicht anders entschieden? Er hätte die Möglichkeit dazu gehabt. Und versuchte sich in die Figuren, ich nenne sie jetzt mal Figuren, in die Theaterfiguren hineinzudenken und sich das eben selbst zu fragen, wie hätte er an seiner Stadt gehandelt. Und das war so ein erster Anhaltspunkt, Jesus zum Fokus eines Stücks zu machen. Und das bauten sie tatsächlich auch aus. Sie wollten Jesus nahbarer machen. Das war eine Entscheidung. Sie wollten, und das ist ein mehr oder minder Zitat, das kriege ich jetzt nicht ganz genau hin, aber Absicht war, Jesus von den Kirchenglasfenstern herunterzuholen, nahbarer zu machen, den Menschen zu vermitteln, dass das eigentlich in erster Linie eine historische, echte Figur war, deren Handeln dann interpretiert wurde theologisch. Genau. Und die beiden Erschaffer konnten damals schon, ich bin jetzt so 1968, 69, konnten damals schon auf einen relativ großen Fundus an Musik und Texten zurückgreifen, den sie innerhalb von 3-4 Jahren geschrieben hatten, und nahmen diesen Fundus als Werkzeugkasten und bauten daraufhin diesen Jesus aus. Und das hatte ich ja gesagt, es war immer geplant, und das war Usus damals, eine Schallplattenaufnahme hinzubekommen. Und das machten sie, sie planten vielmehr, das quasi in zwei Teile aufzuteilen, also die Vorderseite und die Rückseite. Und diese, mehr war wohl nicht möglich, um die 50 Minuten zu behandeln, also 50 Minuten Länge auf beiden Seiten. sodass man auf gute 2 Stunden kommt. Mhm. Genau. Genau. Und es war ein unglaublich großer Erfolg. Also diese Schallplatten gingen tatsächlich weg wie warme Semmeln, sagt man. Und aufgrund dessen entschied man sich dann, was eigentlich gar nicht erste Intention war, das Stück dann tatsächlich auch weg vom Schallplattenspieler aus dem Zuhause auf die große Bühne zu bringen. Genau. Und das alles entstand in einer Tradition, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, von so einer Art sich, also die Gesellschaft wandelte sich damals in den 60ern. Also man war in der Nachkriegszeit, der Koreakrieg war langsam vorbei, die USA hatten einen neuen Krieg angefangen oder sich zumindest daran beteiligt. Der Vietnamkrieg war Mitte der 60er Jahre am Schwelen und daraufhin gab es sehr viele gesellschaftliche Umwandlungen. Man versuchte freier zu agieren. Die Flower Power Bewegung war da zum Beispiel ganz, ganz en vogue, die alles viel, viel, freier ansah. Die freie Liebe war da im Fokus. Man unterstützte das quasi durch Drogenkonsum. Genau, Woodstock war gar nicht so weit entfernt, 1969, genau. Und aus all diesen freiheitsliebenden Antikriegs-Annahmen, Gefühlen, genau, baute sich das so auf. Ja. Genau.
Und das spielt natürlich dann auch zusammen mit dieser persönlichen Perspektive beziehungsweise Entscheidung von Rice und Weber, mit welchem Blick oder welchen Schwerpunkt sie da drauf setzen wollen, natürlich auch eine Rolle, um das Musical oder die Oper dann entsprechend einordnen zu können. Ja. Weil Sie gerade Woodstock erwähnt haben, Sie kündigen ja im Teaser auch an, der Musik merkt man an, dass Woodstock noch nicht weit zurück lag. Wie äußert sich das denn konkret?
Das ist eben diese Rockmusik tatsächlich. Also wir werden tatsächlich auf den Domstufen auch eine Rockband hören. Also die wird nicht physisch auf den Domstufen zu sehen sein. Die wird neben dem Orchester platziert im Theater auf der Bühne. Der Klang wird dann per Glasfaser übertragen auf die Domstufen, genau. Aber man hört diese Rockmusik eben aus der Tradition der, vielleicht 50er Jahre kommend, dann überschwappend in den 60ern. Ich hatte ja auch schon die Beatles erwähnt, genau.
Okay. Wenn wir jetzt mal konkret auf die Erfurter Umsetzung schauen, da könnte ich mir vorstellen, das wirkt recht herausfordernd. Also wir haben unterschiedliche Tage, wir haben sehr unterschiedliche Handlungsorte, den Tempel, den Saal des letzten Abendmahls, Golgotha etc. Aber Sie haben natürlich auf den Domstufen ja keine Umbautechnik, wie es im Theater im großen Haus vorhanden wäre. Wie gehen Sie damit um?
Ja, wir müssen sehr kreativ sein auf den 70 Domstufen, die wir haben. Ich kann ja mal kurz das Bühnenbild beschreiben und dann erzählen, wie wir damit umgehen. Also wir haben uns dafür entschieden, insgesamt 7 überdimensionale Bilderrahmen auf die Domstufen zu stellen, die alle so ein bisschen angeschrägt sind. Das ist ganz, ganz interessant perspektivisch, wenn man darauf guckt. Das ist nicht ganz symmetrisch, das ist sehr gut arrangiert, finde ich. Ästhetisch schön fürs Auge. Es gibt 6 hochaufgestellte Bilderrahmen, die perspektivisch die Treppe hinauf wandeln, also 6 Stück. Und in der Mitte ist ein horizontaler Bilderrahmen gelegt, der oder über den ein kleiner Umbau geschehen kann. Also die 6 anderen Bilderrahmen sind im Prinzip fest im Bühnenbild verankert und dieser 7., der lässt sich kippen. Der lässt sich um 45 Grad nach unten kippen. Das ist so ein kleiner Bühneneffekt. Wir sind natürlich nicht im Theater. Wir können nichts aus den Zügen von oben fahren lassen. Wir können kaum was, zu viel will ich nicht verraten, kaum was von den Seiten rechts und links hineinfahren lassen. Wir können sehr viel übers Licht gestalten. Wir können den Fokus, die Konzentration des Publikums auf bestimmte Orte lenken, indem wir ganz leicht ausgedrückt im Prinzip da, an dem Ort das Licht ausschalten, an dem anderen einen Fokus setzen mit dem Licht, genau. Wir sind so ein bisschen, was das Licht angeht, natürlich an die Tages- und Nachtzeit gebunden. Also wir fangen auch ein bisschen später an. Ich glaube, das war bei Bohème auch schon 20:30. Mhm. Das ist einfach den Lichtverhältnissen geschuldet, dass wir, also es wird so sein, dass wir tatsächlich erst im zweiten Akt, wenn es dann ein bisschen abgedunkelt ist, den Lichteinsatz tatsächlich wahrnehmen können. Im ersten Akt ist das noch ein bisschen schwierig. Wir haben zum Beispiel auch Mittel, das Video einzusetzen oder ein Video einzusetzen. Es gibt unten, unter oder an der Vorderseite gibt es eine ja, mehr oder minder Videowand, wo wir was projizieren können. Da werden Bibelsprüche für die 24 einzelnen Szenen projiziert werden, um da nochmal eine andere Ebene zu kreieren. Und vor allem im zweiten Akt wird es dann einen vermehrten Einsatz des Videos und aber auch des Lichtes geben. Also es ist dann geplant, auf so kleine, fast wie so Leinwände zu projizieren. Die Leinwände werden im zweiten Akt in die Bilderrahmen hineingezogen und man sieht dann so ikonografische Aufnahmen des Jesus-Darstellers, also Ausschnitte aus seinem Gesicht, die sehr so an ikonografische Bildgemälde erinnern. Ja. Genau, das finde ich, habe ich noch nicht gesehen, bin ich sehr gespannt drauf. Und genau, das wird das Bühnenbild sein. Es wird so sein, dass wir an der Oberfläche schon die letzten 7 Tage, natürlich die letzten 7 Tage Jesu erzählen werden und auch darstellen werden, in den einzelnen Bilderrahmen immer mal wieder über die ganze Szene beziehungsweise über das ganze Stück erzählt, dargestellt. Aber wir werden auch darüber hinausgehen. Es ist Peter Lunds Intention gewesen, dass er darüber hinaus ein bisschen an die Passionsfestspiele zum Beispiel in Oberammergau gedacht hat. Genau. Und da so ein bisschen großflächiger aufhört. Zum Beispiel, mehr will ich nicht verraten. Sie wollen was sagen, ich merke das schon die ganze Zeit. Es wird zum Beispiel zu Beginn eine Art Krippenspiel geben. Also wir werden den Kleinkind Jesus tatsächlich auf der Bühne haben, in einer Szene. Genau.
Auch spannend. Mir ging tatsächlich durch den Kopf in der Vorankündigung, ist auch die Rede davon, dass das Musical eine Zeitreise durch 2000 Jahre bietet. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Ich meine, Sie haben ja vorhin gesagt, das bezieht sich eigentlich auf die 7 letzten Tage Jesu. Ja. Und jetzt, wie passt das mit dieser Zeitreise zusammen?
Wir werden da viel über die Kostüme zum Beispiel machen. Wir werden einige modernere Ansätze verwenden. Wir werden in einer Szene werden wir zum Beispiel auch ganz explizit, das ist als große Kritik gemeint, Waffen auf der Bühne haben. Das war also Schusswaffen. Das war vor 2000 Jahren natürlich noch ganz unmöglich. Und das ist zum Beispiel so ein Aspekt. Wir werden über die Kostüme, die relativ modern gestaltet sind. Ich habe da auch noch keins gesehen. Das wird am Samstag jetzt zur Klavierhauptprobe das erste Mal der Fall sein, dass wir da mit allen technischen Gegebenheiten, mit den Kostümen, Maske und so weiter zusammenkommen auf der Bühne und das erste Mal sehen, dann auch in einem bis dahin hoffentlich gut gestalteten Licht. und dann werden wir uns das ansehen, wie die Kostüme gestaltet sind. Die sind relativ modern, das hatte ich ja schon gesagt, genau. Und das ist so ein Aspekt, der so verschiedene Epochen abbildet. Mhm. Wir sind in der Heutezeit, wir sind in der Zeit vor vielleicht 500 Jahren, genau.
Gibt es noch weitere Vorabhinweise zu der Erfurter Inszenierung, die Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchten?
Ich finde es immer ganz spannend und wichtig zu wissen für das Publikum, was das eigentlich alles bedeutet, was wir da machen. Also jetzt nicht spezifisch Jesus Christ Superstar besprechend, sondern insgesamt die Domstufenfestspiele sind Jahr für Jahr einfach für das Publikum ein wahnsinnig tolles Spektakel, eine tolle Gelegenheit, das Theater Erfurt mit ganz vielen tollen SpezialistInnen zu sehen, mit Gästen. Und ich möchte nochmal sensibilisieren dafür, dass wir tatsächlich ein ganzes Jahr darauf hinarbeiten. Also jetzt nicht nur, was die Proben angeht, sondern das ganze Technische drumherum, die ganze Organisation, das ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig aufwendig. Wir sind seit einigen Jahren dazu übergegangen, eine große Firma zu engagieren, die das Auditive abdeckt. Das können wir alles gar nicht selber stemmen, weil das tatsächlich mittlerweile so auf einem technischen Niveau ist. Es ist darüber hinaus zum Beispiel ein Aspekt, der ganz wichtig ist, das erzähle ich auch immer in meinen Einführungen zu den Domstufenfestspielen. Das Orchester, und das wird auch dieses Jahr wieder so sein, das ist seit Corona so, spielt auf der Bühne im Theater. Mhm. Und die 400, 500 Meter vom Theater bis zum Domplatz, die werden insofern quasi überbrückt, dass wir den Ton, der in dem Augenblick gespielt wird im Theater, per Glasfaser, also fast auf die Millisekunde genau, da gibt es eine kleine Verzögerung, wird dann auf den Dom, wird dann auf die Domstufen übertragen. Und das ist dann immer, es ist einfach, ich kann mir das nicht so richtig, ich finde, das ist total abgehoben. Ich kann das einfach technisch gar nicht nachvollziehen, physikalisch gar nicht nachvollziehen, dass das möglich ist. Ich staune da jedes Jahr darüber, was die Technik alles möglich macht. Genau. Und dass dieser Ton dann übertragen wird, dass man gleichzeitig auch noch das Bild vom Orchester hat, vom Dirigenten. Das ist ja immanent wichtig, dass man, dass die SängerInnen, die auf der Bühne stehen, auf den Domstufen stehen, dass die den Dirigenten mitbekommen, der ja die ganze musikalische Leitung innehat. Mhm. Genau, das ist einfach ein wahnsinniger Aufwand. Da die Tribüne hinzustellen, das dauert 2 Tage, glaube ich, habe ich jetzt beobachtet. Ich bin da im Urlaub immer wieder vorbeigegangen und ich bin also wirklich Jahr für Jahr erstaunt, was das für ein Aufwand ist und was wir immer wieder ganz spektakelhafter auf diese Domstufen zaubern, muss man eigentlich sagen. Das ist wirklich, also unglaublich toll, wirklich. Und ich kann jedem nur empfehlen, sich das einmal anzusehen. Das hat, also das vergisst man nicht so schnell. Das ist wirklich spektakulär.
Das kann ich aus meinen bisherigen Erfahrungen mit den Domstufenfestspielen auf jeden Fall bestätigen. Und man merkt die Begeisterung und die Freude, die Vorfreude, die sie da mit reinbringen. Jetzt ist es ja so, dass Jesus Christ Superstar nicht zum ersten Mal auf den Domstufen läuft. Das gab es 2005 schon mal. Wie oft wurden oder werden Sie denn darauf angesprochen?
Also von außen gar nicht so häufig tatsächlich. Mhm. Jedenfalls wird das nicht an mich herangetragen. Ich möchte Ihnen was erzählen von gestern. Da saß ich in der Probe und habe mich kurz mit dem Inspizienten unterhalten. Lutz Kral war vor einigen Spielzeiten noch im Chor. Und er hat tatsächlich auch 2005 mitgewirkt an der damaligen Inszenierung, die ja jetzt schon gute 20 Jahre her ist. Und dann hat er mir an einer bestimmten Stelle gesagt, ach guck mal, da an der Stelle saßen wir vorne am Rand, am Bühnenbild und haben Joints geraucht, aber so einen halben Meter große Joints. Das war damals die Szene. Die stand damals für Freiheit und so weiter. Und das fand ich extrem, extrem witzig. Ja. Und genau, ist eine schöne Anekdote, die er mir da mitgeteilt hat. Genau.
Und es bringt ja so ein bisschen auch die Frage auf, was ist denn gleich im Verglichen mit 2005 und was ist anders?
Die Musik ist gleich. Wir haben tatsächlich einen ganz anderen Ansatzpunkt. Okay. 2005 hatten wir ein überdimensionales Kreuz vor die Domstufen aufgebaut, das leuchtete. Mhm. Es hatte so ein bisschen Disco-Anmutungen vielleicht, Okay. Genau. Und tatsächlich war es so, als Peter Lund und Hank-Erwin Kittel zusammenkamen und so die ersten Ideen sondierten, wie sie denn die Aufführung 2026 gestalten würden, war Peter Lunds erste Idee, lass uns da ein übergroßes Kreuz auf die Domstufen bringen. Und diese Idee wurde aber relativ schnell wieder abgesagt, weil das dann doch eine viel zu große Parallele gewesen wäre, auch wenn man das Kreuz vielleicht auf die Stufen gelegt hätte. Das war also nicht möglich. Und da hat man eben umgeschwenkt und sich überlegt, was andere Aspekte wären, die vielleicht interessant sind. Und man kann durch diese Bilderrahmen, für die man sich ja jetzt entschieden hat, den nicht nur mit dem Licht, aber eben auch durch die Bilderrahmen wunderbar den Fokus des Publikums auf die verschiedenen Szenen lenken. Denn Sie müssen sich vorstellen, wenn wir da, und das kommt ab und zu mal vor, über 100 Menschen auf diesen Stufen haben, Trotz der guten Technik, also wenn Sie die Augen zumachen und nur hören, hören Sie über die Lautsprecher, von welcher Position die ProtagonistInnen singen. Und doch ist es manchmal so, wenn eben diese Masse auf den Stufen versammelt ist, haben Sie doch Schwierigkeiten, aus dieser Menge Menschen herauszufiltern, visuell, um der Handlung tatsächlich zu folgen. Das war tatsächlich bei einer Tefka manchmal schwierig. Das liegt einfach an der Bühne. Es ist einfach extrem, extrem schwer, eine Riesenherausforderung. Und das war auch bei La Bohème im zweiten Akt immer eine große Herausforderung, da die Menschen herauszufiltern, die da jetzt die Haupthandlung voranbringen. Genau. Das ist eine gute Lösung, glaube ich, mit diesen Bilderrahmen. Die ProtagonistInnen, die treten aus den, fast so wie Tableau Vivant, müssen Sie sich das vorstellen, aus den Bildern hinaus und gehen in die Handlung hinein oder andersherum gehen in die Bilderrahmen. Das mutet manchmal so wie so ein Gemälde an. Das ist ganz, ganz interessant gestaltet.
Klingt auf jeden Fall spannend. Und was dieses Jahr ja auch, soweit ich das zumindest sehe, eine Neuerung ist, dass es zu Jesus Christ Superstar auch ein Seminar an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt gegeben hat und mit dem Sie auch zusammengearbeitet haben, mit den Studierenden, die da teilgenommen haben. Da stellt sich natürlich mir die Frage, haben Sie von den Studierenden vielleicht auch irgendwelche Inhalte, Ideen, Denkanstöße mit übernommen?
Also wir haben uns in einem ersten Schritt zusammengesetzt. Die Frau Paula Greiner-Bär und ihre StudentInnen. Lustigerweise kamen dann noch ein paar Studierende von der HFM dazu aus Weimar.
Schule für Musik,
genau. Genau, das war auch ganz interessant. Die haben nämlich immer mal wieder oder Jahr für Jahr ein Seminar zur Musikgeschichte beziehungsweise zum Musiktheater in der Musikgeschichte, genau. Und das hat durch Herrn Arne Langer, meinen Chef, den Chefdramaturgen des Theater Erfurt, der das ein oder andere Seminar hält an der HFM, genau, hat das wunderbar gepasst. Dann haben wir uns in einer relativ großen Gruppe zusammengefunden und haben erstmal über dieses Stück geredet, haben darüber geredet, um was es geht. Da war ich sehr dankbar, über ganz viele theologische Aspekte dessen gesprochen. Und ich handhabe das immer so, das mache ich zum Beispiel sehr gerne mit PraktikantInnen, mit HospitantInnen, mit Menschen, die zu uns kommen und Einblick in unsere Prozesse haben wollen. Ich bin immer sehr dafür, dass die auch was mitnehmen. Und deswegen habe ich mich relativ früh dazu entschieden, und es kam mir sehr gelegen, relativ früh dazu entschieden, dass ich sie auch mitwirken lassen möchte. Denn das, was die geäußert haben in diesen Zusammentreffen, die wir hatten, das fand ich so bereichernd, so stark, dass ich mich dafür entschieden habe, dass sie Texte beisteuern, und zwar Texte für das Programmheft. Und die habe ich auch eins zu eins übernommen. Und so wird es auch veröffentlicht im Programmheft. Die haben ganz, ganz kluge Gedanken geäußert und haben Anstöße geliefert für meine eigenen Gedankengänge dazu. Also es war insofern bereichernd. Ich hatte diesen Input von außen, und zwar von Profis. Super. Und das, was ich ihnen liefern konnte, waren im Prinzip Inhalte aus dem Prozess, aus den Proben. Und die werden jetzt auch in der kommenden Woche zu einer der Endproben kommen, quasi nochmal als Abschluss tatsächlich. Die können sich dann den allerletzten Schritt vor der Premiere nochmal anschauen. Okay. Die SängerInnen, die sie jetzt schon kennengelernt haben im Prozess, dann im Kostüm, in Maske, im Originalbühnenbild auf den Domstufen sehen. Ich glaube, das wird eine ganz tolle Sache. Das wird denen auch, glaube ich, im Kopf bleiben und die noch einige Zeit beschäftigen. Genau.
Dann stellt sich für unsere HörerInnen immer die zentrale Frage, gibt es denn noch Karten?
Ich habe vorgestern von der Kasse gehört, dass wir mittlerweile ellenlange Wartelisten haben, weil es nämlich der Fall ist, und so gut ausverkauft, das stimmt nicht, so gut verkauft waren wir Stand jetzt noch nie. Es sind tatsächlich keine Karten mehr zu bekommen. Also wirklich nur noch vereinzelte, und da muss man unglaublich viel Glück haben, falls mal jemand, ich frage mich, warum das der Fall sein soll, seine Karte zurückbringt, umtauschen möchte, wie auch immer. Also ich muss da leider sagen, was heißt leider, für uns ist es natürlich super, dass das Stück so angenommen wird. Es ist auch natürlich auch, wir spielen Jesus Christ Superstar in einer Kulisse, die eigentlich besser nicht sein kann. Es gibt an der Oberfläche zumindest kein besseres Stück, was zwischen Dom und Severikirche passt, als eben Jesus Christ Superstar. Genau. Und wir sind sehr, sehr glücklich, dass das so wahnsinnig toll angenommen wird. Spricht für das Stück, spricht aber auch für unsere Arbeit, glaube ich, die wir uns in den letzten Jahren, wir spielen ja auf den Domstufen schon über 30 Jahre, aufgebaut haben. Genau, da sind wir eigentlich stolz, sehr, sehr stolz drauf. Ja.
Herzlichen Dank, Herr Pokulski, für dieses Gespräch über die diesjährigen Domstufenfestspiele mit Jesus Christ Superstar.
Sehr gerne, herzlichen Dank.
Gerne möchte ich Sie, liebe Interessierte, noch auf zwei Begleitformate hinweisen, die Katholisches Forum im Land Thüringen und das Theater Erfurt gemeinsam anbieten. Im ersten davon schauen wir am Mittwoch, dem 19. August, auf Maria Magdalena und Judas, die Vertraute und den Verräter, wenn man es plakativ sagen will. Im zweiten Format widmen wir uns am Mittwoch, dem 26. August, der Frage, wie wird man eigentlich Superstar und warum wurde gerade Jesus zu einem solchen? Beide Formate beginnen um 18.30 Uhr. Sie haben also genug Zeit, um erst die beiden Vorträge zu besuchen und anschließend ab 20.30 Uhr eine Aufführung auf dem Domplatz zu erleben, sofern Sie schon Karten haben. Herzliche Einladung auf jeden Fall dazu. Hier im Podcast geht es an den kommenden drei Freitagen mit dem schon erwähnten Seminar zu Jesus Christ Superstar weiter. Studierende der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt haben sich mit einigen Personen und Personengruppen, die in der Rockoper wichtige Rollen spielen, näher beschäftigt. Und ihre Ergebnisse stellen sie hier am Mikrofon vor. Den Anfang machen wir am kommenden Freitag mit einem genaueren Blick auf Maria Magdalena. Kommen Sie bis dahin gut durch die Woche.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast aus dem Bistum Erfurt.
Und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.